SRF 3.
Folgen schwerer Unfall im Kanton Freiburg. Ein Falschfahrer kollidiert mit einem Kleinbus und verliert dabei sein Leben. Warnung des ETH-Präsidenten, mehr Abstriche bei der Bildung und die Schweiz verliert an China. Zukunftsaussichten für Logistikunternehmen. Anstatt Waren zu transportieren, könnten sie diese künftig im 3D-Drucker ganz nahe beim Kunden ausdrucken. Und das Wetter heute und morgen, viel Sonnenschein, 26 bis 30 Grad. Info 3, heute mit Patrick Seiler. Zuerst nun zu Miriam Knecht. Sie hat den Überblick über die aktuellen Meldungen des Vormittags.
Ein Falschfahrer hat auf der A12 bei Flamatt im Kanton Freiburg am frühen Morgen einen schweren Unfall verursacht. Dabei kam er ums Leben. 4 weitere Personen wurden schwer verletzt. Gemäß Angaben der Kantonspolizei Freiburg krachte der Falschfahrer um etwa 6.30 Uhr zwischen Düdingen und Flamatt in einen korrekt fahrenden Kleintransporter. Die 4 Verletzten wurden ins Spital gebracht. Die deutsche Fluggesellschaft Lufthansa und die Pilotengewerkschaft haben ihre Gespräche im Tarifstreit abgebrochen, ohne Ergebnis. Das sagte ein Sprecher der Vereinigung Cockpit gegenüber der deutschen Presseagentur. Ein Sprecher der Lufthansa verkündete, zwar hätten sich beide Seiten in vielen Punkten angenähert, aber in einigen Fragen habe man sich auch wieder entfernt. Die Lufthansa sei jedoch zu weiteren Gesprächen bereit. Die Gewerkschaft und die Lufthansa haben seit mehreren Wochen hinter verschlossenen Türen verhandelt. Es ging um Themen wie Pilotengehälter sowie um die Sicherheit der Arbeitsplätze in Zeiten von Billigangeboten. Der deutsche Minister für Entwicklungshilfe, Gerd Müller, fordert von der EU ein finanzielles Notprogramm für Afrika. Es solle 10 Milliarden Euro umfassen. Mit dem Geld solle die Wirtschaft angekurbelt werden, sagte Müller nach dem Besuch 5 afrikanischer Länder. Nur mit finanzieller Hilfe sei es möglich, den Menschen in ihrer Heimat eine Perspektive zu geben und die Migration einzudämmen. Die britische Regierung will nach dem Brexit EU-Subventionen vollumfänglich ersetzen. Diese Zusage machte Finanzminister Philip Hammond, jedoch ohne zu erwähnen, wie die Finanzierung aussehen soll. Er rechne mit zusätzlichen Kosten von 4,5 Milliarden Pfund pro Jahr, um die EU-Subventionen für die Landwirtschaft sowie für Universitäten und Infrastrukturprojekte zu ersetzen, erklärte Hammond. Nach dem Entscheid Großbritanniens, aus der EU auszutreten, sorgen sich viele Subventionsempfänger um ihre finanzielle Zukunft. Knapp 3 Monate vor der US-Präsidentenwahl hat die Kandidatin der Demokraten, Hillary Clinton, ihre Führung in 4 besonders umkämpften Bundesstaaten ausgebaut. Laut einer Umfrage des Senders NBC und des Wall Street Journal liegt Clinton in den sogenannten Swing States Virginia, Colorado, Florida und North Carolina deutlich vor ihrem republikanischen Konkurrenten Donald Trump. Die Swing States sind jene, in denen die Wähler nicht seit Jahrzehnten den Kandidaten der immer gleichen Partei wählen, sondern sich von Wahl zu Wahl für Republikaner oder Demokraten entscheiden. Zum Wetter. Heute Morgen gibt es viel Sonnenschein. Die Temperatur erreicht am Nachmittag 26 bis 30 Grad.
Info 3 Mittag.
Sie belegen regelmäßig Spitzenpositionen in den internationalen Rankings. Die Hochschulen des Bundes, die ETH, sind Zürich und Lausanne. Für die Jahre bis 2020 sollen sie auch weiterhin etwas mehr Geld vom Bund erhalten. Dennoch warnt der ETH-Ratspräsident Fritz Schiesser vor Abstrichen bei der Bildung. In der Samstagsrundschau von Radio SRF wies er auf die starke Konkurrenz von Hochschulen aus China hin. Gaudenz Wacker.
26 Milliarden Franken will der Bundesrat insgesamt in die Bildung investieren in den kommenden 4 Jahren. Die Bildungsausgaben sollen damit jährlich um rund 2% wachsen. Der Nationalrat bestätigte diesen Kurs vor den Sommerferien, zum Leidwesen allerdings der Bildungsinstitutionen, sie fordern mehr. Zwar könne der ETH-Bereich mit den vorgesehenen Mitteln schon viel bewirken, sagte ETH-Ratspräsident Fritz Schiesser in der Samstagsrundschau von Radio SRF.
Wenn ich aber sehe, was andere Länder machen, insbesondere in Asien, wie dort massiv investiert wird, und da gibt es erste Anzeichen dafür, dass da eine Entwicklung im Gang ist, die für uns eigentlich gefährlich wäre.
Schiesser verwies dabei auf ein weltweites Ranking unter Spitzenunis, das vor wenigen Tagen erschien. Eine Rangliste, die anzeigen soll, welche Universitäten bei Spitzenpublikationen, sogenannten High-Level-Publikationen, die größten Fortschritte erzielten.
Das erste Ergebnis, das ich gesehen habe, ist für mich ein bisschen alarmierend. Von den 10 besten Universitäten, also von den 10, die den grössten Fortschritt gemacht haben, in diesen High-Level-Publikationen, sind die ersten 9 chinesische Universitäten.
Sollte sich dieser Trend bestätigen, so schiesst er drohe, die Schweiz abgehängt zu werden. Bei ihrer Geldbeschaffung wollten die ETHs in Zukunft aber vermehrt auch einen Blick auf den privaten Sektor werfen, sofern es vom Bund nicht so viel mehr Geld gäbe, wie sich das die ETHs wünschten.
Wenn wir Mittel nicht haben, müssen wir schauen, dass wir da zusätzliche Mittel bekommen können. Das ist aber nicht ein Ersatz für staatliche Mittel generell, sondern es ist eigentlich eine Ergänzung zu staatlichen Mitteln.
Dabei sei Transparenz wichtig und dass Geldgeber, etwa Großfirmen, nicht unzulässig auf Professorinnen und Institute einwirkten. Das wäre etwa dann der Fall, wenn Geldgeber ein Vetorecht bei der Berufung von Professoren haben. Wie viel Geld insgesamt in die Schweizer Bildung gesteckt wird, beschäftigt die Politik in den nächsten Monaten weiterhin. Als nächstes wird sich der Ständerat mit der Frage beschäftigen. Die Kleine Kammer wird dabei auch entscheiden, ob sie an den 26 Milliarden Franken insgesamt festhalten oder den Betrag korrigieren will.
Info 3 Mittag.
3D-Drucker haben das Potenzial, unseren Alltag wirklich zu revolutionieren. Mit einem 3D-Drucker lassen sich relativ einfach Gegenstände herstellen, die vorher noch auf andere Art und Weise produziert werden mussten. Viele Branchen müssen sich deshalb Gedanken darüber machen, was diese Möglichkeit für sie bedeutet. Ein Beispiel ist die Logistikbranche. Mit einem 3D-Drucker können Konsumenten und Firmen gewisse Produkte einfach herstellen. Ein Transport von einer Fabrik zum Kunden wird überflüssig. Für einige Logistikunternehmen genug Anlass dafür, ein neues Geschäftsfeld zu eröffnen. Wirtschaftsredaktorin Dönni Schmutz.
Erik Wiesing steht in einem fensterlosen Labor am Fraunhofer-Institut in Dortmund vor einem mannshohen Gerät, ein 3D-Drucker. Er kann dreidimensionale Werkstücke Schicht für Schicht aufbauen bzw. drucken. Der 3D-Drucker sieht aus wie ein Industriebackofen und tönt wie ein Scanner. Durch Sichtfenster an der grauen Maschine sieht man, wie eine Art Metallarm hin und her fährt und ein weißes Pulver aufträgt. Langsam entsteht so ein kleiner weißer Kunststoffbehälter mit gitterförmiger Außenhülle. Mit dem Fraunhofer Forschungsinstitut untersuche Debeschenker hier, was man mit dem 3D-Druckverfahren alles herstellen könne, erklärt Erik Wiesing. Er ist Innovationschef des Logistikdienstleisters Debeschenker, der zur Deutschen Bahngruppe gehört.
Wir sagen das für uns auch so schön immer sogenannte Besserteile, das heißt Teile, die ich mit herkömmlichen Fertigungsverfahren nicht herstellen könnte oder einfach sehr kompliziert, weil sie einfach sehr verwunden, sehr verworren, ineinander verschlungen sind und ich halt heute einfach zusammenschleifen müsste oder zusammenbohren müsste oder speisen, ja.
Wie etwa das hohle weiße Gitterkästchen, das gerade gedruckt wird. Der 3D-Druck sei eines der großen Zukunftsthemen und werde die Logistikbranche komplett umbauen, sagt Erik Wiesing.
Und deswegen müssen wir da Gewehr bei Fuß stehen. Was verändert sich da, um praktisch nicht morgen überrascht zu werden, dass unsere ganzen Kunden wechseln, weil es plötzlich 3D-Drucker gibt, sondern wir möchten aktiv die Zukunft mitgestalten, weil wir werden es nicht aufhalten. Aber wenn wir praktisch mit in dem Thema drin sind, wissen wir genau, wann es passieren wird.
Das sei wichtig, denn Debeschenker will mit 3D-Druckern künftig selber Geld verdienen. Ziel sei es, Kunden beispielsweise dabei zu beraten, ob ein Objekt gedruckt oder transportiert werden soll und die 3D-Drucker dann auch gleich selber zu betreiben, sagt Wiesing. Dieses Geschäftsmodell könnte auch bei anderen Logistikdienstleistern Schule machen. Um Bauteile möglichst lokal herstellen zu können, braucht man nämlich viele Standorte. Und genau die hätten Logistikunternehmen bereits heute, sagt Matthias Baldinger. Er hat an der ETH Zürich zum Thema doktoriert und führt heute ein ETH-Spin-off, das 3D-Druck vermittelt.
Das heißt, grundsätzlich wäre es naheliegend, dass ich in verschiedenen Lagerstandorten auch noch 3D-Druckkapazität aufbaue und da dann wirklich Teile produzieren kann.
Heute werden mit 3D-Druckern vor allem Medizinalprodukte hergestellt, zum Beispiel Hörgeräteschalen, Zahnbrücken oder Zahnkronen, aber auch Handyhüllen oder Schmuck. In Zukunft könnte das Verfahren aber auch in der Autoindustrie und der Luft- und Raumfahrt vermehrt zum Einsatz kommen. Trotzdem werde der 3D-Druck aber auch künftig nur 2-5% der Produktion ausmachen, sagt Matthias Baldinger. Denn während sie für Medizinalprodukte wie Hörgeräteschalen oder Zahnbrücken Sinn macht, würde es zu lange dauern, beispielsweise ein Stahlrohr mit dem 3D-Drucker zu fertigen.
Dönni Schmutz. Die Wirtschaftssendung Trend hat sich während des ganzen Sommers mit dem Thema Logistik auseinandergesetzt. Die Sendungen sind online zu finden, srf.ch.
Info 3 Mittag.
Im September stimmen wir ab über die Initiative für eine grüne Wirtschaft. Das Volksbegehren will unseren ökologischen Fußabdruck bis 2050 um 2/3 reduzieren. Was würde das aber in der Praxis bedeuten? Christian von Burg ist dieser Frage nachgegangen in der Kehrichtverbrennung Bern.
Ein Lastwagen nach dem anderen leert seinen Inhalt in die Tiefe. Thomas Bücherer von der Berner Kehrichtverbrennungsanlage schaut zu.
Hier wird der ganze Müll, der angeliefert wird in Bern, entladen in unseren Kehrichtbunker.
730 Kilo Abfall pro Kopf und Jahr sind es in der Schweiz. Damit stehen wir europaweit an der Spitze. Wir recyceln zwar auch sehr viel, die Deutschen aber recyceln mehr und sie produzieren gleichzeitig weniger Abfall pro Kopf. Die Schweiz ist also längst nicht mehr Musterknabe im Umgang mit Abfall. Wirtschaftliche Anreize spielen dabei eine entscheidende Rolle, beobachtet Bücherer. Er sieht das etwa beim Alteisen, das teils noch immer in seiner Anlage landet.
Sind die Schrottpreise sehr tief, erhalten wir mehr Schrott im Kehricht. Also wenn es nicht wirtschaftlich ist, wird es einfach nicht gemacht. Man holt nichts mehr raus.
Dass es auch anders geht, zeige das Beispiel der PET-Flaschen, wo dank einer vorgezogenen Gebühr das Recycling-System finanziert und so in der Schweiz sehr viel gesammelt und wiederverwertet wird. Das sagt Michael Hügi von der Sektion Abfallbewirtschaftung beim Bundesamt für Umwelt. Auch er steht in Bern zwischen den Kehrichtwägen. Vor seinen Füßen liegt eine zerquetschte Banane und ein Salat.
Rund ein Drittel der Kehrichtsackfüllung besteht aus biogenem Material, das heißt aus Speiseresten, Grüngut und aber auch weggeworfenen Lebensmitteln, die noch geruchsfähig gewesen wären.
15% des Kehrichts sind unverdorbene Lebensmittel. Hügi sieht das ganz nüchtern.
Das ist ein Effekt unseres zunehmenden Wohlstandes. Wo viel konsumiert wird, wird auch viel weggeworfen.
Die Frage ist nun, wie weit lässt sich der Schweizer Abfallberg verkleinern? Und ist es auch im größeren Rahmen möglich, den ökologischen Fußabdruck bis 2050 von heute 3 auf eine Erde zu reduzieren? Ja, sagen die grünen Initianten, nur so ließen sich auch die Weltklimaziele erreichen. Nein, sagt hingegen die zuständige Bundesrätin Doris Leuthardt. Die Stoßrichtung findet sie grundsätzlich zwar richtig, aber die Initiative verlange zu viel von Wirtschaft und Bevölkerung. Der Volksentscheid, ob künftig mehr getan werden soll, damit weniger Abfall in die Verbrennungsanlagen gekippt werden muss, der fällt am 25. September.
Das war Info 3 am Samstagmittag. Für diese Sendung waren Nina Gigax und Patrick Seiler zuständig. Wir wünschen einen schönen Nachmittag.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.